die Menschenerziehung, die Erziehungs-, Unterrichts- und Lehrkunst, angestrebt in der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt zu Kalhau, dargestellt von dem Stifter, Begründer und Vorsteher derselben, Friedrich Wilhelm August Fröbel, erster Band, bis zum begonnenen Knabenalter Kalhau 1826 Verlag der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt Leipzig, in Kommission bei A. Wienbrath erster Teil, Seiten 1 bis 74 von 497 Seiten www.fröbelweb.de Beginn des Textes, ihm, in allem ruht, wirkt und herrscht ein ewiges Gesetz, es sprach und spricht sich im Äußern, in der Natur, wie im Innern, in dem Geiste, und in dem beides Einenden, in dem Leben immer gleich klar und gleich bestimmt dem aus, den entweder von den Gemüte und Glauben aus die Notwendigkeit erfüllt, durchdringt und belebt, dass es gar nicht anders sein kann, oder dem, dessen klares ruhiges Geistesauge in dem Äußern und durch das Äußere das Innere schaut, und aus dem Wesen des Innern das Äußere mit Notwendigkeit und Sicherheit hervorgehen sieht. Diesem allwaltenden Gesetze liegt notwendig eine allwirkende, sich selbst klare, lebendige, sich selbst wissende, darum ewig seiende Einheit zugrunde, dieses wird auf gleiche Weise wieder so wie sie, die Einheit selbst, entweder durch Glauben oder durch Schauen gleich lebendig, gleich er und umfassend erkannt, so dass sie auch von einem still achtsamen menschlichen Gemüte, von einem besonnenen klaren menschlichen Geiste von jeher sicher erkannt ward und immer davon erkannt werden wird. Diese Einheit ist Gott, alles ist hervorgegangen aus dem Göttlichen, aus Gott, und durch das Göttliche, durch Gott einzig bedingt, in Gott ist der einzige Grund aller Dinge, in allem ruht, wirkt, herrscht Göttliches, Gott, alles ruht, lebt, besteht in dem Göttlichen, in Gott und durch dasselbe, durch Gott, alle Dinge sind nur dadurch, dass Göttliches in ihnen wirkt, das in jedem Dinge wirkende Göttliche ist das Wesen jedes Dinges, die Bestimmung und der Beruf aller Dinge ist, ihr Wesen, so ihr Göttliches und so das Göttliche an sich entwickelnd darzustellen, Gott am Äußerlichen und durch Vergängliches kundzutun, zu offenbaren die besondere Bestimmung, der besondere Beruf des Menschen als vernehmend und vernünftig ist, sein Wesen, sein Göttliches, so Gott, und seine Bestimmung, seinen Beruf selbst sich zum völligen Bewusstsein, zur lebendigen Erkenntnis, zur klaren Einsicht zu bringen. Und es mit Selbstbestimmung und Freiheit im eigenen Leben auszuüben, wirksam sein zu lassen, kundzutun, das Anregen, die Behandlung des Menschen als eines sich bewusst werdenden, denkenden, vernehmenden Wesens zur reinen unverletzten Darstellung des inneren Gesetzes, des Göttlichen mit Bewusstsein und Selbstbestimmung, und die Vorführung von Weg und Mittel dazu ist Erziehung des Menschen, das Erkennen, bewusst geworden sein jenes ewigen Gesetzes, die Einsicht in seinen Grund, in sein Wesen, in die Gesamtheit, den Zusammenhang und die Lebendigkeit seiner Wirkungen, das Wissen vom Leben und des Lebens in seiner Gesamtheit ist Wissenschaft, ist Lebenswissenschaft, und von dem bewussten, denkenden, vernehmenden Wesen bezogen auf die Darstellung und Ausübung durch und an sich, ist sie Erziehungswissenschaft, die aus der Erkenntnis jenes Gesetzes, aus der Einsicht in dieselbe hervorgehende Vorschrift für denkende, vernehmende Wesen zum Bewusstwerden ihres Berufes und zur Erreichung ihrer Bestimmung ist Erziehungslehre, die freitätige Anwendung dieser Erkenntnis und Einsicht, dieses Wissens für unmittelbare Entwicklung und Ausbildung vernünftiger Wesen zur Erreichung ihrer Bestimmung ist Erziehungskunst, der Zweck der Erziehung ist Darstellung eines berufstreuen, reinen, unverletzten und darum heiligen Lebens. Die Erkenntnis und Anwendung, das Bewusstsein und die Darstellung geeint, im Leben für berufstreues, reines, heiliges Leben einigend, ist die Lebensweisheit, ist die Weisheit an sich. Weise zu sein ist das höchste Streben des Menschen, ist die höchste Tat der Selbstbestimmung des Menschen. Sich selbst und andere erziehen, mit Bewusstsein, Freiheit und Selbstbestimmung erziehen, ist Doppeltat der Weisheit, sie begann mit dem ersten Erscheinen der Einzelmenschen auf der Erde. Und war damit dem ersten Erscheinen des vollendeten Selbstbewusstseins des Einzelwesens und fängt jetzt an, sich als notwendige allgemeinmenschliche Forderung auszusprechen und als solche Gehör und Anwendung zu finden. Diese Tat ist das Betreten des Weges, welcher einzig zum Leben führt, welcher zur Erfüllung der inneren und dadurch auch zur Erfüllung der äußeren Forderung des Menschenwesens sicher leitet, welcher durch ein berufstreues, reines, heiliges Leben zum seligen Leben führt. Das Göttliche also in dem Menschen, sein Wesen, soll und muss durch die Erziehung in demselben entwickelt, dargestellt, zum Bewusstsein, und er, der Mensch, so zum freien bewussten Nachleben nach diesem, zur freien Darstellung dieses in ihm wirkenden Göttlichen erhoben werden, das Göttliche, Geistige, Ewige, welches in der den Menschen umgebenden Natur ist, das Wesen der Natur ausmacht und sich bleibend in ihr ausspricht, soll und muss die Erziehung der Unterricht dem Menschen zur Anschauung bringen und ihn erkennend machen, so wie sie in lebendiger Wechselwirkung und geeint mit Lehre das Gleichgesetzige zwischen und unter beiden, der Natur und dem Menschen, aussprechen und darstellen soll und muss, das hervorgegangen, das Bedingtsein des Menschen und der Natur aus Gott. Das Hirn des Menschen und der Natur in Gott soll die Erziehung in ihrer Gesamtheit durch Erziehung, Unterricht, Lehre in dem Menschen zum Bewusstsein erheben und im Leben wirksam machen. Die Erziehung soll und muss den Menschen zur Klarheit über sich und in sich, zum Frieden mit der Natur und zur Einigung mit Gott leiten und führen. Darum soll sie den Menschen zur Erkenntnis seiner selbst und des Menschen, zur Erkenntnis Gottes und der Natur und zu dem dadurch bedingten reinen und heiligen Leben erheben. In allen diesen Forderungen aber gründet sich die Erziehung auf das Innere und Innerste, ruht darauf, alles Innere wird von dem Innern an dem Äußern und durch das Äußere erkannt, das Wesen, der Geist, das Göttliche der Dinge und des Menschen wird erkannt an seinen, an ihren Äußerungen, ob diesem nach nun gleich die Äußerungen des Menschen und der Dinge dasjenige sind, an welches sich alle Erziehung, aller Unterricht, alle Lehre, alles Leben als Erzeugnis der Freiheit anknüpft. Und von dem Äußern ausgehend auf das Innere wirkt und schließt, so kann und darf dennoch die Erziehung nicht von dem Äußern auf das Innere geradezu schließen, sondern das Wesen der Dinge fordert, dass immer in irgendeiner Beziehung umgekehrt von dem Äußern auf das Innere, und von dem Innern auf das Äußere geschlossen werde, so darf von der Mannigfaltigkeit und Vielheit in der Natur nicht auf eine Vielheit der letzten Bedingung derselben, nicht auf eine Vielheit der Götter, und von der Einheit Gottes darf nicht auf eine Abgeschlossenheit der Natur, sondern es muss in beiden Fällen umgekehrt von der Mannigfaltigkeit in der Natur auf die Einheit ihres letzten Grundes, Gottes, und von der Einheit Gottes auf die in Ewigkeit fortgehende Mannigfaltigkeit der Naturentwicklungen geschlossen werden. Das Nichtanwenden der eben ausgesprochenen Wahrheit, sondern vielmehr das stete Sündigen dagegen, das gerade Schließen von gewissen äußeren Erscheinungen im Kinder- und Knabenleben auf das Innere derselben, ist der wesentlichste Grund der streitenden, widerstrebenden Erscheinungen, der so häufigen Missgriffe im Leben und in der Erziehung. Hierin hat unendlich viel Misskennung der Kinder, Knaben und Jünglinge, hierin hat so viel missratene Kindererziehung, so viel Missverständnis zwischen Eltern und Kind entweder von der einen oder der anderen Seite her, so viel unnötiges Klagen, sowie ungebührliches Erheben und törichtes Erwarten von den Kindern seinen gewissen Grund. Darum ist diese Wahrheit in ihrer Anwendung für Eltern, Erzieher und Lehrer so hochwichtig, dass sie sich sämtlich bemühen sollten, sich mit dieser ihrer Anwendung bis in das Kleinste hin vertraut zu machen. Dies würde eine Klarheit, Sicherheit, Ruhe in die Eltern und Kinder, Zöglings- und Erzieher, Schüler- und Lehrerverhältnisse bringen, welche jetzt vergebens angestrebt werden, indem das äußerlich gut scheinende Kind oft in sich nicht gut ist, dh. Nicht durch Selbstbestimmung oder aus Liebe, Achtung und Anerkennung das Gute will, sowie das äußerlich raue, trotzige, eigenwillige, also nicht gut erscheinende Kind und Knabe oft in sich das regste, eifrigste, kräftigste Streben nach Darstellung des Guten mit Selbstbestimmung hat. Der äußerlich zerstreute Knabe in sich einen stehenden, festen Gedanken hat, der ihn alles Äußere nicht beachten lässt. Deshalb sollen Erziehung, Unterricht und Lehre ursprünglich und in ihren ersten Grundzügen notwendig leidend, nachgehend, nur behütend, schützend, nicht vorschreibend, bestimmend, eingreifend sein. Sie, die Erziehung, muss dies aber auch notwendig an sich sein, denn das Wirken des Göttlichen ist in seiner Ungestörtheit notwendig gut, muss gut, kann gar nicht anders als gut sein. Diese Notwendigkeit muss voraussetzen, dass der noch junge, gleichsam erst werdende Mensch, wenn auch noch unbewusst, gleich einem Naturprodukt, doch bestimmt und sicher das Beste an sich und für sich will, und zwar noch überdies in einer ihm ganz angemessenen Form, welche darzustellen er auch alle Anlagen, Kräfte und Mittel in sich fühlt. So eilt die junge Ente nach dem Teiche und auf und in das Wasser, während das junge Hühnchen in der Erde scharrt und die junge Schwalbe im Fluge ihr Futter fängt und fast nie die Erde berührt. Was nun auch immer gegen jene vorhin ausgesprochene Wahrheit des umgekehrten Schließens, und diese des beachtenden Nachgehens und deren Anwendung auf und in der Erziehung gesagt, so sehr sie auch noch bekämpft werden mag, so wird sie sich einst doch in ihrer Klarheit und Wahrheit bei dem Geschlechte rechtfertigen, das, ihr ganz vertrauend, sie anwendet. Pflanzen und Tieren, jungen Pflanzen und jungen Tieren geben wir Raum und Zeit, wissend, dass sie sich dann den in ihnen, in jedem einzelnen wirkenden Gesetzen gemäß schön entfalten und gut wachsen. Jungen Tieren und jungen Pflanzen lässt man Ruhe und sucht gewaltsam eingreifende Einwirkungen auf sie zu vermeiden, wissend, dass das Gegenteil ihre reine Entfaltung und gesunde Entwicklung störe. Aber der junge Mensch ist dem Menschen ein Wachsstück, ein Tonklumpen, aus dem er kneten kann, was er will. Menschen, die ihr Garten und Feld, Wiese und Hain durchwandelt, warum öffnet ihr euren Sinn nicht, das zu hören, was die Natur in stummer Sprache euch lehrt? Seht an die Pflanze, die ihr Unkraut nennt und die, in Druck und Zwang heraufgewachsen, kaum innere Gesetzmäßigkeit ahnen lässt, seht sie im freien Raume, auf Feld und im Beet, und schaut, welch eine Gesetzmäßigkeit, welch ein reines inneres, in allen Teilen und Äußerungen übereinstimmendes Leben sie zeigt, eine gestaltete Sonne, ein strahlender Stern der Erde entkeimt, so könnten, Eltern eure Kinder, denen ihr frühe Form und Beruf wieder ihre Natur aufdringt, und die darum in Sicherheit und Unnatürlichkeit um euch wandeln, auch schön sich entfaltende und allseitig sich entwickelnde Wesen werden. Alle tätige, vorschreibende und bestimmende, eingreifende Lehre, Erziehung und Unterricht muss der Wirkung des Göttlichen nach, und die Menschen in ihrer Unverletztheit und ursprünglichen Gesundheit betrachtet, notwendig vernichtend, hemmend und zerstörend wirken. So soll, um weiter uns von der Natur lehren zu lassen, wohl das Gewächs, der Weinstock beschnitten werden, aber das Beschneiden als solches bringt bei dem Weinstocke noch keinen Wein, vielmehr kann der Weinstock durch das Beschneiden, geschehe es auch in noch so guter Absicht, ganz vernichtet, wenigstens seine Frucht und Tragbarkeit zerstört werden, wenn der Gärtner dabei nicht ganz leidend, beachtend, der Natur des Gewächses nachgeht. Bei Naturgegenständen und deren Behandlung gehen wir sehr häufig recht, wo wir bei Menschen den ganz falschen Weg betreten, und doch wirken in beiden Kräfte, welche aus einer Quelle geflossen und nach gleichem Gesetze tätig sind. Darum ist das Beachten und Betrachten der Natur auch von dieser Seite für den Menschen so wichtig. Die Natur zeigt uns nun zwar jenen unverletzten, ursprünglichen Zustand besonders bei den Menschen selten, aber umso mehr muss er besonders bei dem einzelnen Menschen so lange vorausgesetzt werden, bis das Gegenteil sich gewiss ausgesprochen hat, weil sonst der unverletzte, ursprüngliche Zustand da, wo er sich noch gesund finden sollte, auch noch leicht vernichtet werden könnte, geht aber die Gewissheit der Verletzung des Ursprünglichen aus der Gesamtheit des zu erziehenden Menschen hervor. Wird diese Verletztheit aus dem Innern und aus dem äußeren Ganzen gewiss, so tritt geradezu bestimmende, fordernde Erziehungsweise in ihrer ganzen Strenge ein. Weiter ist aber das verletzte Hervortreten des Innern auch nicht immer, ja oft schwierig mit Gewissheit nachzuweisen, wenigstens der Punkt, die Quelle, in welcher das hervorgetretene Verletzte seinen Grund und Anfang und die Richtung hat, die es genommen, auch liegt der letzte, dem Wesen nach untrügliche Prüfstein darüber eigentlich nur in dem Menschen selbst. Darum muss auch von dieser Seite Erziehung, Lehre und aller Unterricht bei weitem mehr leidend, nachgehend, als bestimmend, vorschreibend sein, weil durch die reine Hervortretung des Letzteren schlechterdings die reine Fortentwicklung, die sichere stetige Fortschreitung des Menschengeschlechtes, das ist, die Darstellung des Göttlichen im Menschen und durch das Leben des Menschen mit Freiheit und Selbstbestimmung, was ja nur das Ziel und Streben aller Erziehung und alles Lebens, sowie die einzige Bestimmung des Menschen ist, verloren gehen würde. Darum beginnt eigentlich die rein bestimmende, fordernde und vorschreibende Erziehungsweise des Menschen erst bei dem beginnenden Klarwerden über sich, bei dem beginnenden Geeintleben zwischen Gott und Mensch, nach begonnenem Einverständnis und Gemeinleben zwischen Vater und Sohn, Jünger und Meister, weil dann die Wahrheit aus dem Wesen des Ganzen und der Natur des Einzelnen abgeleitet und erkannt werden kann. Ehe also die Störung und Verletzung des ursprünglichen, gesunden Zustandes des Zöglings im Einzelnen auf Quelle und Richtung nachgewiesen und bestimmt erkannt ist, bleibt nichts zu tun übrig, als ihn in Verhältnisse und Umgebungen zu bringen, die ihn von allen Seiten beachten, wo ihm von den verschiedenen Seiten her sein Betragen durch dasselbe selbst wie aus einem Spiegel entgegentritt und er dasselbe leicht und schnell in seinen Wirkungen und Folgen erkenne, wo so sein wahrer Zustand von ihm selbst und anderen leicht erkannt werden kann und wo die Ausbrüche, das Hervortreten der inneren Lebensgestörtheit am wenigsten schaden. Die vorschreibende, eingreifende Erziehung hat überhaupt nur ein Zweifaches für sich, entweder den klaren, lebendigen Gedanken, die wahre, in sich selbst begründete Idee oder das schon früher dagewesene und anerkannte Musterhafte. Da aber, wo der in sich selbst gegründete lebendige Gedanke gebietet und das in sich selbst Wahre vorschreibt, da herrscht gleichsam das ewige Selbst, und darum eben soll es wieder leidend, nachgehend auftreten, denn der lebendige Gedanke, das ewige, göttliche Selbst als solches fordert und bedingt freie Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung des zur Freiheit, Gottähnlichkeit geschaffenen Wesens, Mensch, aber auch das früher dagewesene und anerkannt vollkommenste Musterhafte, das anerkannt vollendetste Musterleben will nur einzig seinem Wesen, seinem Streben, nie aber seiner Form nach Muster sein. Es ist das größte Missverstehen alles geistig, menschlich Musterhaften, wenn es der Form nach als Muster genommen wird, daher die so häufige Erfahrung, dass die zum Vorbild gewordene Erscheinung des Musterhaften hemmend, ja zurückziehend, statt erhebend auf und für das Menschengeschlecht, die Menschheit, wirkt und gewirkt hat. Jesus selbst bekämpft deshalb durchweg in seinem Leben und in seiner Lehre die Festhaltung des äußerlich Musterhaften, nur das geistig strebend, lebendig Musterhafte soll vorbildlich festgehalten, die Art der Erscheinung, die Form desselben aber freigegeben werden. Das höchste vollendetzte Musterleben, welches wir als Christen in Jesu sehen und welches die Menschheit nur kennt, ist dasjenige, welches den ursprünglichen und uranfänglichen Grund seines Seins, seines Erscheinens und Lebens klar und lebendig in sich erkannte, welches selbsttätig und selbstendig durch ewige Bedingung, nach dem ewigen Gesetze, aus dem ewig Lebenden, ewig Schaffenden hervorging. Und dies höchste ewige Musterleben selbst fordert, dass jeder Mensch wieder ein solches Nachbild seines ewigen Vorbildes, dass er selbst wieder ein solches Muster für sich und für andere werde, dass er, jeder Mensch nach ewigem Gesetze, mit Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstwahl aus sich hervortrete. Und dies ist die Aufgabe und das Ziel aller Erziehung, Lehre, Unterrichts und soll und muss es einzig sein. Also auch selbst das ewig Musterhafte ist nachgehend, leidend in der Forderung der Form. Dennoch aber soll dem Wesen nach, und wir sehen es in der Erfahrung, der lebendige Gedanke, das ewig geistig Musterhafte in seiner Erscheinung bestimmend und fordernd auftreten, und es tritt als solches auf, aber wir sehen es, es tritt wohl fordernd und streng auf, unerbittlich und einschränkungslos steht es da, aber immer nur da, wo die Forderung aus dem Wesen des Ganzen und der Natur des Einzelnen mit Notwendigkeit sich selbst ausspricht, und in dem, zu welchem gesprochen wird, als solche erkannt werden kann, wo das Musterhafte als Organ der Notwendigkeit und darum immer bedingend spricht. Das Musterhafte tritt nur da fordernd auf, wo es den anderen in den Grund der Forderung vom Geiste aus eingehend, sie einsehend, oder sie vom Gemüte aus glaubend voraussetzt, also entweder in ungetrübt kindlichem oder in klarem, wenigstens beginnend männlichem Verhältnisse. Wohl steht in diesen Fällen das Musterhafte entweder durchs Beispiel oder durchs Wort fordernd da, aber immer nur in Beziehung auf Geist und Leben, nie fordernd in Beziehung auf Form. In der guten Erziehung, in dem echten Unterrichte, in der wahren Lehre muss und soll also die Notwendigkeit die Freiheit, und das Gesetz die Selbstbestimmung hervorrufen, der Zwang von außen den freien Willen im Innern, der Hass von außen die Liebe im Innern, da, wo der Hass den Hass gebiert. Das Gesetz den Betrug und das Verbrechen, der Zwang die Sklaverei, die Notwendigkeit die Knechtschaft, da, wo der Druck vernichtet, erniedrigt und die Last zerbricht und gemein macht, da, wo die Strenge und Härte die Widerspenstigkeit und Falschheit gebiert, da ist jede Erziehung, jede Wirkung der Erziehung, der Lehre und des Unterrichts vernichtet. Um dies zu vermeiden und jenes zu erreichen, muss alles vorschreibend Erscheinende nachgehend wirken. Dies geschieht, wenn alle Erziehung, alle Lehre, aller Unterricht bei all seinem notwendig bestimmenden Auftreten bis in alle Einzelheiten und Verzweigungen hin den unwidersprechlichen und unwiderstehlichen Ausdruck hat, dass sie, dass der Fordernde selbst einem ewig waltenden Gesetze, einer unumgehbaren ewigen Notwendigkeit streng und unausweichbar unterworfen und so alle Willkür verbannt sei, alle wahre Erziehung und Lehre, aller wahre Unterricht, Der echte Erzieher und Lehrer muss in jedem Augenblicke, muss in allen seinen Forderungen und Bestimmungen also zugleich doppelendig, doppelseitig sein, gebend und nehmend, vereinend und zerteilend, vorschreibend und nachgehend, handelnd und duldend, bestimmend und freigebend, fest und beweglich, und ebenso muss der Schüler, Zögling gesetzt werden, aber zwischen beide, Erzieher und Zögling, Forderung und Folge, muss unsichtbar ein drittes, das aus den Bedingungen notwendig hervorgehende und willkürlos sich aussprechende beste, Rechte walten, ein drittes, das dritte, welchem Erzieher und Zögling gleich und ganz ebenmäßig unterworfen ist, das stille Anerkennen, das klare Wissen und das ruhige heitere Hingeben an das Walten dieses Dritten ist es ganz besonders, was sich in dem Erzieher und Lehrer schwankenlos und rein aussprechen, oft aber auch wohl durch ihn sich fest und ernst aussprechen soll. Das Kind, der Zögling, hat dafür einen so richtigen Takt, ein so richtiges Gefühl zur Erkennung desselben, ob das, was der Erzieher, der Lehrer, der Vater ausspricht und fordert, sich persönlich und willkürlich aus ihm oder allgemein und als Notwendigkeit durch ihn sich ausspricht, dass wohl Kind, Zögling und Schüler selten darin irrt, dieses Hingegebensein, dieses sich hingeben, dieses sichere Waltenlassen eines wandellosen Dritten, dem Zögling und Erzieher gleich unterworfen ist, muss sich daher bis ins Kleinste in jeder Forderung des Erziehers und Lehrers aussprechen. Darum ist die notwendige allgemeine Formel des Unterrichts, tue dies, und sieh, was in dieser bestimmten Beziehung aus deinem Handeln folgt, und zu welcher Erkenntnis es dich führt, und so die Vorschrift für das Leben an sich, für jeden, stelle dein geistiges Wesen, also das in dir Lebende, dein Leben, rein am Äußern und durch Äußeres im Handeln dar, und siehe, was dein Wesen fordert und wie es beschaffen ist. Jesus selbst fordert einzig in und mit dieser Vorschrift zur Erkenntnis der Göttlichkeit seiner Sendung, seines Wesens und Lebens, zur Erkenntnis der Wahrheit seiner Lehre auf, und es ist dies darum die Vorschrift zur und für Erkenntnis alles Lebens, des Grundes und Wesens alles Lebens und aller Wahrheit. Darin löst und erklärt sich die folgende Forderung, und ist dadurch zugleich die Art ihrer Lösung und Erfüllung gegeben. Der Erzieher, die Lehre muss das Einzelne und Besondere allgemein, das Allgemeine besonders und einzeln machen und beides im Dasein nachweisen. Er muss Äußerliches innerlich und Innerliches äußerlich machen und für beides die notwendige Einheit zeigen, er muss Endliches unendlich, Unendliches endlich betrachten und beides in Ausgleichung, ins Leben setzen, er muss Göttliches im Menschlichen wahrnehmen und anschauen, und das Wesen des Menschen in Gott nachweisen, und beides ineinander im Leben darzustellen anstreben. Dies ist es, was aus dem Wesen des Menschen umso klarer und bestimmter hervorgeht, sich umso unleugbarer ausspricht. Je mehr der Mensch sich in sich selbst, in dem heraufwachsenden Menschen und in der Geschichte der Menschheitsentwicklung beachtet, da nun so nach die Darstellung des Unendlichen im Endlichen, des Ewigen im Zeitlichen, des Himmlischen im Irdischen, des Göttlichen im Menschen und durch den Menschen, im Leben des Menschen durch Pflege seines ursprünglichen göttlichen Wesens von jeder Seite her als der einzige Zweck, das einzige Ziel aller Erziehung und Lehre, alles Unterrichts unwiderlegbar entgegentritt und sich ausspricht. Darum muss von diesem, dem einzig wahren Standpunkte aus der Mensch gleich von seiner Erscheinung auf der Erde, ja wie bei und von der Maria, gleich von seiner Verkündigung an betrachtet, so schon in seiner Unsichtbarkeit, noch im Mutterschoße beachtet und gepflegt werden. Jeder Mensch soll seinem ewigen unsterblichen Wesen, seiner Seele, seinem Geiste nach als das erscheinende und erschienene Göttliche in menschlicher Gestalt erkannt und gepflegt werden, als ein Unterpfand der Liebe, der Nähe, der Gnade Gottes, als eine Gottesgabe, wie auch die ersten Christen ihre Kinder wirklich erkannten, was die Namen bezeugen, welche sie ihnen gaben. Jeder Mensch schon als Kind soll als ein notwendiges wesentliches Glied der Menschheit erkannt, anerkannt und gepflegt werden, und so sollen die Eltern sich als Pfleger Gott, dem Kind und der Menschheit verantwortlich fühlen und erkennen. Nicht weniger auch sollen Eltern das Kind in notwendiger Verknüpfung, in klarem Verhältnis und in lebendiger Beziehung auf Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft der Menschheitsentwicklung betrachten und beachten, und so die Ausbildung, die Erziehung des Kindes mit der gegenwärtigen, vergangenen und zukünftigen Forderung der Entwicklung der Menschheit und des Menschengeschlechtes in Verbindung, Übereinstimmung und Einklang setzen, so wie der Mensch mit göttlichen, irdischen und menschlichen Anlagen, angehörig Gott, der Natur und den Menschen und so zugleich eine Einheit, eine Einzelheit und eine Mannigfaltigkeit in sich fassend und so zugleich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in sich tragend, betrachtet, beachtet und behandelt werden soll. So soll der Mensch, die Menschheit im Menschen, als äußere Erscheinung, nicht als ein schon vollendet erschienenes, vollendet gewordenes, schon als ein festes, stehendes, sondern als ein stetig und noch immer fortgehend werdendes, sich entwickelndes, ewig lebendiges, immer noch von einer Stufe der Entwicklung und Ausbildung zur anderen nach dem in der Unendlichkeit und Ewigkeit ruhenden Ziele fortschreitend betrachtet werden. Jene Betrachtung der Entwicklung und Ausbildung der Menschheit als einer stehenden, abgeschlossenen, und nun gleichsam sich immer nur von neuem und nur in größerer Allgemeinheit wiederholenden ist eine über alles aussprechen nachteilige Ansicht. Denn das Kind sowie jedes folgende Geschlecht wird dadurch schlechterdings nur ein nachahmendes, ein äußerlich totes Abbild, gleichsam ein Abguss des früheren, aber nicht ein für die Zukunft und alle Zukunft und zukünftigen Geschlechter für seine Entwicklungsstufe, auf der es in der Gesamtheit der Menschheitsentwicklung stand, wieder lebendiges Vorbild. Wohl soll jedes folgende Menschengeschlecht und jeder folgende einzelne Mensch die ganze gesamte frühere Entwicklung und Ausbildung des Menschengeschlechtes in sich durchlaufen, und er durchläuft sie, sonst verstände er die Vorwelt und Mitwelt nicht, aber nicht auf dem taten Wege der Nachahmung, der Nach- und Abbildung, sondern auf dem lebendigen Wege der selbst- und freitätigen Entwicklung und Ausbildung. Jeder Mensch soll sie sich selbst und anderen zum Vorbilde wieder frei aus sich darstellen, denn in jedem Menschen, als Glieder der Menschheit und Kinder Gottes, liegt und ist die ganze Menschheit, aber in jedem auf eine ganz eigene, eigentümliche, persönliche, in sich einzige Weise dargestellt und ausgeprägt und soll in jedem einzelnen Menschen auf diese ganz eigentümliche, einzige Weise dargestellt werden, damit das Wesen der Menschheit und Gottes in seiner Unendlichkeit, Ewigkeit, und als alle Mannigfaltigkeit in sich fassend, geahnt, immer mehr erkannt und immer lebendiger und bestimmter geahnt werde. Nur bei dieser einzig erschöpfenden und genügenden, alles um- und erfassenden Erkenntnis vom Menschen und Einsicht in den Menschen und das Wesen des Menschen, aus welcher alles andere, was noch weiter zur Pflege und Erziehung des Menschen zu wissen nötig ist, bei ernstlichem Suchen notwendig, wie von selbst, hervorfließt. Nur bei dieser Ansicht des Menschen von der Verkündigung seiner Erscheinung an kann wahre, echte Menschenerziehung, Menschenpflege gedeihen, blühen, Frucht bringen, reifen. Hieraus geht alles einfach, bestimmt und sicher hervor, was Gatten, Eltern vor und nach der Verkündigung zu tun haben, rein und klar zu sein in Wort und Tat, erfüllt und durchdrungen von dem Werte und der Würde des Menschen, sich zu betrachten als die Bewahrer, Behüter und Pfleger einer Gottesgabe, sich zu belehren von dem Berufe und der Bestimmung des Menschen, von dem Wege, auf welchem, und von den Mitteln, durch welche er Beruf und Bestimmung erreicht, wie nun die Bestimmung des Kindes als solchen daran besteht, das Wesen der Eltern, des Vaters und der Mutter, väterliches und mütterliches, geistiges und gemütliches, welches nur der Anlage und der Stärke nach ihnen beiden selbst noch unbekannt und ungeahnt in ihnen liegen kann, in Übereinstimmung und Einklang zu entwickeln und auszubilden, so besteht die Bestimmung des Menschen als Kind Gottes und der Natur darin, das Wesen Gottes und der Natur, natürliches und göttliches, irdisches und himmlisches, endliches und unendliches in Übereinstimmung und Einklang darzustellen, wie die Bestimmung eines Kindes als Familienglied daran besteht, das Wesen der Familie, die geistigen Anlagen und Kräfte derselben in ihrer Übereinstimmung, Allseitigkeit und Klarheit zu entwickeln und darzustellen, so besteht die Bestimmung und der Beruf des Menschen als Glied der Menschheit darin, das Wesen, die Kräfte und Anlagen der gesamten Menschheit zu entwickeln, auszubilden und darzustellen. Die Kinder und Glieder einer Familie als solcher entwickeln aber, stellen das Wesen der Eltern und der Familie, welches wohl von ihnen und ihr noch unerkannt und bisher noch gar nicht, auch nicht einmal in der Ahnung hervorgetreten, in ihren kann, am klarsten und vollendetsten dar, wenn jedes der Kinder, der Glieder, sich selbst am vollkommensten, klarsten und allseitigsten und doch am eigentümlichsten und persönlichsten entwickelt und darstellt. Und so stellen auch die Menschen als Kinder Gottes und Glieder der Menschheit das Gesamtwesen Gottes und der Menschheit, welches, wenn auch noch keineswegs allgemein erkannt und anerkannt in ihr ruht, am reinsten und vollendetsten dar, wenn jeder einzelne Mensch, jedes einzelne Kind sich am eigentümlichsten und persönlichsten ausbildet und darstellt. Dies geschieht, wenn der Mensch sich auf die Weise nach dem Gesetze entwickelt und ausbildet, nach welchem sich alle Dinge entwickeln und ausbilden, entwickelt und ausgebildet haben, und welches überall herrscht und gebietet, wo Sein und Dasein, Schöpfer und Geschöpf, Gott und Natur sich findet, wenn jeder Mensch sich, sein Wesen, darstellt in Einheit in sich, an und durch sich selbst, in Einzelheit an irgendeinem Einzelnen, von ihm ausgegangenen außer sich vorzugsweise und ganz besonders in Klarheit und Vollendetheit, und in Mannigfaltigkeit, in aller Mannigfaltigkeit in und an allem und durch alles, was von ihm ausgeht und durch ihn geschieht, nur einzig in dieser dreifachen, aber in sich und unter sich einen und einigen Darstellung ist die Darlegung, Heraustretung, und zur Offenbarmachung, Offenbarung des Innern jedes Wesens vollendet, wo eine Seite dieser dreifachen Darstellung in der Wirklichkeit oder auch nur in der Erkenntnis, Einsicht und Anerkenntnis mangelt, da ist unvollkommene, unvollendete, hemmende Einsicht. Nur einzig auf diese Weise tut sich jedes Ding in seiner Einheit, seinem Wesen nach und allseitig kund und offenbar, nur die Anerkenntnis und Anwendung dieser dreieinigen Darstellung jedes Dinges, wenn es sein Wesen vollendet kund und offenbar machen soll, führt einzig zur richtigen Erkenntnis jedes Dinges, zur wahren Einsicht in sein Wesen. Darum soll und muss das Kind, der junge Mensch, gleich von seinem Erscheinen auf der Erde, gleich von seiner Geburt an, seinem Wesen nach aufgefasst, richtig behandelt und in den freien, allseitigen Gebrauch seiner Kraft gesetzt werden. Nicht soll der Gebrauch einiger Kräfte und Glieder auf Unkosten der anderen befördert und diese in ihrer Entfaltung gehemmt, das Kind soll weder teilweise gekettet, gefesselt, gewickelt, noch später gegängelt werden. Den Schwerpunkt, den Beziehungspunkt aller seiner Kräfte und Glieder in sich zu finden, in demselben zu ruhen, darin ruhend sich zu bewegen, frei zu bewegen und tätig zu sein, mit eigenen Händen zu greifen und festzuhalten, auf eigenen Füßen zu stehen und zu gehen, mit eigenen Augen zu finden und anzuschauen, alle seine Glieder gleichmäßig, gleichkräftig zu gebrauchen, das soll der junge Mensch, das Kind, früh lernen. Früh soll das Kind die höchste und schwierigste aller Künste, bei aller Abschweifung, Störung und Hemmung doch den Mittel- und Beziehungspunkt seiner Lebensbahn festzuhalten, lernen und frühe sie in Anwendung und Ausübung bringen. Die erste Äußerung des Kindes ist die der Kraft, Eindringen der Kraft, des Kräftigen ruft gegen Kraft hervor, daher das erste Schreien des Kindes, daher das Treten des Kindes gegen das, was sich seinen Füßen entgegenstemmt, daher das Festhalten dessen, was sein Händchen berührt. Bald nach diesem und gemeinschaftlich mit demselben entwickelt sich in dem Kinde das Gemeingefühl, daher sein Lächeln, sein Wohlbefinden, seine Freudigkeit, seine Beweglichkeit in behaglicher Wärme, in klarem Lichte und in reiner frischer Luft, es ist dies das Beginnen des Selbstbewusstwerdens des Kindes, des Menschen, in seinen äußersten Endpunkten, und so sind also die ersten Äußerungen des Kindes, des menschlichen Lebens, Ruhe und Unruhe, Lust und Schmerz, Lächeln und Weinen. Ruhe, Lust und Lächeln bezeichnen alles, was im Gefühl des Kindes der reinen, ungetrübten Entwicklung seines Wesens, des Menschenwesens, dem Kindesleben, dem Menschenleben, als Kind angemessen ist, an sie, an ihre Pflege und Reinhaltung muss sich das erste Erziehende, muss sich die Lebensentwicklung, Lebenserhöhung und Lebensdarstellung knüpfen. Unruhe, Schmerz und Weinen bezeichnen in ihrem ersten Erscheinen alles das, was der Entwicklung des Menschen als Kind entgegen ist. Auch an sie muss auf nachgehende, aber entgegengesetzte, auf entfernende Weise die Erziehung ihr Wirken anknüpfen. Es muss gestrebt und sich bemüht werden, den Grund, die Gründe davon aufzufinden und sie zu entfernen. In dem allerersten, aber fast auch nur in den allerersten Erscheinungen des Weinens, der Unruhe, des Schreiens ist dem Kinde aller Eigensinn und Eigenwille gewiss fremd, aber er keimt so früh, so bald als nur dem kleinen Wesen, welches kaum als Menschenpflanze erschienen, es ist noch nicht nachzuweisen, auf welche Weise und in welchem Grade, Einfühlen kommt, dass es mit Willkür oder aus Unachtsamkeit oder Trägheit dem überlassen bleibe, was ihm Unruhe und Schmerz macht und bringt, ist nun dem Kinde dieses unglückselige Gefühl gleichsam eingeimpft, so ist auch der Eigensinn, der erste und hässlichste aller Fehler, erzeugt, ja schon geboren der Fehler, der das Kind und die Umgebung zu vernichten droht. und welcher ohne Beschädigung einer anderen besseren Anlage im Menschen kaum zu verbannen ist, und er wird bald die Mutter der Verstellung, der Lüge, des Trotzes, der Halsstarrigkeit und aller späteren so traurigen als hässlichen Fehler. Aber auch auf dem Betreten des anderen rechten Weges kann in Art und Form gefehlt werden. Der Mensch soll seinem Wesen und seiner Bestimmung nach von der Ertragung kleiner unbedeutender Leiden zur Ertragung schwerer, Vernichtung drohender Leiden und Lasten heraufgebildet werden. Haben also Eltern und Umgebung in sich die feste und sichere Überzeugung, dass dem weinenden, unruhigen Kinde das gereicht worden, was ihm jetzt Bedürfnis sein kann, das alles entfernt worden, was seinem Zustande jetzt nachteilig ist und sein kann, so können nicht allein, ja so sollen Eltern und Umgebung das weinende, unruhige, ja schreiende Kind ruhig und still sich selbst überlassen, ruhig ihm Zeit geben, sich selbst zu finden. Denn hat das kleine Wesen einmal oder gar wiederholt bei Scheinleiden und leicht zu tragender Unbehaglichkeit, Unbequemlichkeit fremde Teilnahme und fremde Hilfe erzwungen, so haben Eltern und Umgebung viel, fast alles verloren, was kaum durch Gewalt wieder errungen werden kann, denn die kleinen Wesen haben einen so feinen Sinn, so richtigen Takt für die Schwächen der Umgebung, dass die in ihnen ursprünglich lebende und wirkende Kraft eher auf die leichtere Weise heraustritt, so wie die Schwäche anderer es ihnen darbietet, sie zu beherrschen, als dass sie in sich selbst und im eigenen dulden, tragen und tun sie darstellen und ausbilden. Auf dieser Stufe heißt der werdende, erschienene Mensch Säugling und ist es auch im vollen Sinne des Wortes, denn ein Saugen ist nur noch des Kindes fast einzige Tätigkeit, saugt es nicht den Zustand der ihn umgebenden Menschen ein. Und jene genannten Äußerungen, Weinen, Lächeln bleiben noch ganz innerhalb seiner selbst und sind noch eine unmittelbare, ungetrennte Wirkung jener Tätigkeit. Der Mensch auf dieser Stufe nimmt nur die Mannigfaltigkeit von außen auf und in sich ein, er, der Mensch, es, augt, sein ganzes Wesen ist hier nur aneignendes Auge. Darum ist schon diese erste Stufe der Menschenentwicklung für den Menschen, für dessen Gegenwart und Zukunft so über alle Beschreibung wichtig. Es ist hochwichtig für das menschengegenwärtiges und künftiges Leben, dass der Mensch auf dieser Stufe nichts Krankes, Niederes, Gemeines, nichts Zweideutiges, ja Schlechtes einsauge. Rein soll darum der Blick, der Gesichtsausdruck der Umgebenden, fest und sicher, Vertrauen erweckend und Vertrauen nährend, rein und klar soll jede Umgebung selbst sein, reine Luft, klares Licht, reiner Raum, so dürftig er auch sonst immer nur sein möge, denn leider überwindet der Mensch oft kaum durch sein Leben das in seiner Kindheit eingesaugte, die Eindrücke seiner Jugend. Eben weil sein ganzes Wesen wie ein großes Auge dafür geöffnet, ihnen hin, und preisgegeben war oft die härtesten Kämpfe des Mannes und Menschen mit sich selbst, und selbst seine späteren widrigsten und drückendsten Schicksale haben in dieser Stufe der Entwicklung ihren Grund. Darum ist die Säuglingspflege so wichtig. Mütter, welche einige ihrer Kinder selbst säugten, andere nicht, und beide in ihren späteren Lebensäußerungen beachteten, können hierüber mit Bestimmtheit entscheiden. So wissen Mütter auch, dass das erste Lächeln des Kindes einen so bestimmten Zeit- und Entwicklungsabschnitt in dem Leben des Kindes macht, das ist der Ausdruck wenigstens des ersten leiblichen, physischen, sich selbstfindens, wenn nicht noch bei weitem mehr ist, denn nicht nur in einem leiblichen Selbst oder vielmehr Eigengefühle, sondern auch in einem leiblichen und noch höheren Gemeingefühle zuerst unter Mutter und Kind, dann unter Vater und Geschwistern. Später zwischen Geschwistern und Menschen und Kind hat jenes erste Kindeslächeln seinen Grund. Dieses erste Gefühl des Gemeinsamen, der Gemeinsamkeit, welches zuerst das Kind mit Mutter, Vater und Geschwistern einigt, welchem die höhere geistige Einigung zugrunde liegt, an welche sich dann später die unbezweifelbare Wahrnehmung anknüpft, dass Vater, Mutter, Geschwister, Menschen sich mit einem höheren, Menschheit, Gott in Gemeinsamkeit und Einigung fühlen und erkennen, dies Gemeingefühl ist der äußerste Keim, die äußerste Spitze aller echten Religiosität, alles echten Strebens nach ungeheimter Einigung mit dem Ewigen, mit Gott, echte und wahre, lebendige, sich in den Gefahren und im Kampfe, im Drucke und in der Not, in Lust und Freude bewährende Religion muss dem Menschen als Säugling kommen, denn das im Endlichen, im Menschen, daseiend erschienene Göttliche ist sich seines Hervorgegangenseins aus dem Göttlichen, aus Gott, dunkel ahnend früher bewusst, und diese dunkle Ahnung, Dieses weniger noch als nebelgraue Bewusstsein muss früh in dem Menschen gepflegt, gestärkt, genährt, später zum Bewusstsein erhoben, geläutert werden. Nicht nur für den still und ungesehen Beobachtenden rührend, sondern für das Kind ewig heil und segenbringend ist es daher, wenn die Mutter das schlummernde Kind mit einem innigen seelenvollen Blick zu seinem und ihrem gemeinsamen himmlischen Vater um väterlichen Schutz und liebendes Walten auf sein sanftes, sicheres Lager legt. Es ist nicht nur rührend und hocherfreuend, es ist für das ganze jetzige und künftige Leben des Kindes hochwichtig und segensreich, wenn die Mutter das ruhig, freudig und lächelnd erwachte Kind mit freudig und still dankendem Blick zu seinem und ihrem Vater für die geschenkte Ruhe und Stärkung, mit diesen dankbewegenden Lippen das ihr gleichsam von neuem geschenkte Kind von seinem Lager nimmt. Nein, für die ganze Zeit des nun folgenden Zusammenlebens zwischen Kind und Mutter hat dies den erfreulichsten Einfluss, darum erlaubt auch die echte Mutter nur ungern einem zweiten, das eingeschlummerte Kind auf sein Lager zu bringen, das erwachte Kind von demselben zu nehmen. Das Kind, von der Mutter so gepflegt, ist menschlich, irdisch und himmlisch wohlgebetet, gebetbettet, durch Gott ruht der Mensch in Gott, dem letzten Beziehungspunkte, wie dem ersten Anfangspunkte alles Erschienenen. Will Vater und Mutter, wollen Eltern ihren Kindern diesen nie schwankenden Halt, diesen nie schwindenden Beziehungspunkt als höchste Mitgabe fürs Leben geben und verschaffen, so müssen Eltern und Kind immer innig, innerlich und äußerlich geeint erscheinen, wenn sie in stiller Kammer oder in freier Natur sich mit ihrem Gotte und Vater im Gebet in Einigung fühlen und erkennen. Es sage ja niemand, denn er raubt schlechterdings den Kindern dadurch ihr Höchstes, die Kinder werden es nicht verstehen, sie verstehen es und werden es verstehen, wenn sie nur nicht schon verwildert, wenn sie nur sich selbst und ihren Eltern nicht schon zu sehr entfremdet sind, sie verstehen es, nicht durch und im Begriffe, aber durch und in ihrem Innern. Religiosität, inniges Leben in Gott und mit Gott in allen Zuständen und Lagen des Lebens und des menschlichen Gemütes, welches nicht von Kindheit auf so mit dem Menschen herauf wächst, wird sich später nur höchst schwer zum vollen, kräftigen Leben erheben, so wie ein so gekeimter und gepflegter religiöser Sinn unter allen Stürmen und Gefahren des Lebens den Sieg davontragen wird. Dies die Früchte des früheren und des frühesten religiösen elterlichen Beispieles, und wenn es auch selbst das Kind nicht zu beachten, nicht in sich aufzunehmen scheint, und so in jedem Falle des lebendigen elterlichen Beispieles, aber nicht allein in Beziehung auf die Ausbildung des Göttlichen und Religiösen im Menschen an sich, sondern für die Gesamtausbildung des Menschen ist es höchst wichtig, wenn seine Entwicklung von einem Punkte aus stetig fortschreite und als stetig fortschreitend erkannt und immer beachtet werde, und wesentlich nachteilig, hemmend, ja vernichtend wirkt und ist es darum, wenn innerhalb der stetig fortlaufenden Reihe der menschlichen Entwicklungsjahre so scharfe Grenzen und trennende Entgegensetzungen gemacht werden, dass das bleibend fortlaufende, lebendig verknüpfende, des Lebens mag dadurch ganz der Beachtung entzogen wird. Wesentlich nachteilig ist es darum, wenn die Stufen der menschlichen Entwicklung, Säugling, Kind, Knabe, Mädchen, Jüngling, Jungfrau, Mann, Frau, Greis, Matrone, als wirklich getrennt und nicht, wie es das Leben zeigt, lückenlos in sich, ineinander übergend, stetig fortlaufend, vielmehr das Kind, der Knabe als etwas ganz anderes als der Jüngling oder der Mann, und als etwas so Geschiedenes betrachtet werden, dass das gemeinsame Mensch nur kaum schwach für den Begriff, den Verstand und das Wort durchschimmert, aber fast gar nicht beachtet im Leben und für das Leben hervortritt. Und doch ist es so in der Wirklichkeit, denn beachtet man die gewöhnliche Rede und das Leben, wie es sich zeigt und ist, wie steht schon da das Kind und der Knabe so ganz getrennt, besonders sprechen die späteren Stufen von den früheren wie von etwas ganz Fremdem, von innen völlig Verschiedenem, der Knabe sieht in sich nicht mehr das Kind und in dem finde nicht den Knaben, der Jüngling sieht in sich nicht mehr den Knaben und das Kind und in diesen beiden nicht den Jüngling, vornehm wegweisend sieht er über sie hinweg. Doch das Schädlichste von allem ist, dass besonders der Mann in sich nicht mehr den Säugling, das Kind, den Knaben und Jüngling, überhaupt nicht mehr die früheren Entwicklungsstufen schaut und in diesen sich nicht selbst findet und sieht, sondern vielmehr vom Kind und Knaben und Jünglinge wie von Wesen ganz anderer Art mit ganz anderen Naturen und Anlagen redet, dies trennentscheidende Gegenüberstellen, dies so scharfe Grenze machen, welches seinen Grund in Mangel an früher begonnener und stetig fortlaufender Aufmerksamkeit auf die Entwicklung und Selbstbeachtung des eigenen Lebens hat, bringt unsägliches Unheil, Hemmung und Störung der Entwicklung und Fortbildung des Menschengeschlechtes, welche nur angedeutet, aber nicht ausgeführt werden kann. Es lässt sich nur sagen, dass einzig seltene innere Kraft dazu gehört, die von außen von den einwirkenden gesetzten Grenzen zu vernichten, welches jedoch dann immer nur durch einen gewaltsamen Sprung, durch eine gewaltsame, andere Entwicklungen vernichtende, wenigstens störende und hemmende Tat geschehen kann. Alle Lebensäußerungen eines Menschen, bei dem dies auf irgendeiner Stufe stattgefunden, behalten darum auch für das ganze Leben etwas Gewaltsames. Wie ganz anders würde es nach jeder Seite hin sein, wenn die Eltern das Kind in Beziehung auf alle menschlichen Alters- und Entwicklungsstufen, ohne einige dabei zu überspringen und gar nicht zu berücksichtigen, anschauten und beachteten. Wenn sie besonders beachteten, dass die kräftige und vollständige Entwicklung und Ausbildung jeder folgenden Stufe auf der kräftigen, vollständigen und eigentümlichen Entwicklung aller und jeder einzelnen vorhergehenden Lebensstufe beruhe. Dies ist es ganz besonders, was Eltern so leicht übersehen, so oft unbeachtet lassen, so glauben und setzen sie den Menschen als Knaben, wenn er das Knabenalter erreicht habe, so setzen sie den Menschen als Jüngling oder Mann, wenn er das Jünglings- oder Mannesalter erreicht habe, aber ebenso wenig, als der Knabe dadurch Knabe und der Jüngling dadurch Jüngling wird, dass er das Knaben- und Jünglingsalter erreicht, sondern dadurch, dass der dort die Kindheit und weiter das Knabenalter den Forderungen seines Geistes, Gemütes und Körpers getreu durchlebt hat, ebenso wenig wird der Mann durch das Mannesalter Mann, sondern nur dadurch, dass die Forderungen seiner Kindheits-, Knaben- und Jünglingsstufe treu von ihm erfüllt worden sind. Eltern und Väter, in anderen Beziehungen sonst sehr einsichtige und tüchtige Väter und Eltern, fordern nicht allein, dass das Kind sich schon als Knabe und Jüngling, sondern besonders, dass der Knabe wenigstens als Mann sich zeige, dass er gleich Mann in allen seinen Erscheinungen sei und so die Knaben- und Jünglingsstufen überspringe. Etwas ganz anderes ist es, in dem Kind und Knaben den einstigen Jüngling und Mann in seinem Keime, in seinen Anlagen, Umrissen sehen und achten, und etwas ganz anderes, ihn schon als Mann sehen und behandeln, von dem Kind und Knaben fordern, schon als Jüngling und Mann sich zu zeigen, zu empfinden und zu denken, zu handeln und sich zu betragen. Eltern und Väter, welche dieses fordern, übersehen und haben vergessen, dass eben sie fast immer nur dadurch und in die Masse tüchtiger Eltern und Väter und gewiss nur tüchtige Menschen wurden, als sie die Stufen ihrer Natur nach in irgendeiner Beziehung durchlebten, welche ihr Kind nach ihrer Forderung überspringen soll, diese Ansicht und Nichtwürdigung früherer, besonders der frühesten Entwicklungsstufen in Beziehung auf spätere ist es, welche dem künftigen Lehrer und Erzieher des Knaben kaum zu hebende Schwierigkeiten in den Weg legt, indem einmal der so gesetzte Knabe nun auch meint, jeden Unterricht der früheren Entwicklungsstufe rein überspringen zu können, und es dann so auf ihn höchst nachteilig, besonders schwächend wirkt, wenn ihm früh ein Ziel, ein Fremdes außer ihm zum Nachahmen und Bestreben gegeben wird, so z.B. Ausbilden für ein gewisses Amt, einen gewissen Wirkungskreis. Das Kind, der Knabe, der Mensch überhaupt soll kein anderes Streben haben, als auf jeder Stufe ganz das zu sein, was diese Stufe fordert, dann wird jede folgende Stufe wie ein neuer Schuss aus einer gesunden Knospe hervorschießen. Und er wird auch auf jeder folgenden Stufe bei gleichem Streben bis zur Vollendung wieder das werden, was diese Stufe fordert, denn nur die genügende Entwicklung des Menschen in und auf jeder vorhergehenden früheren bewirkt, erzeugt eine genügende vollendete Entwicklung jeder folgenden späteren Stufe. Dieses ist besonders in Beziehung auf die Entwicklung und Ausbildung der Menschentätigkeit zur Hervorbringung äußerer Erzeugnisse, für Werktätigkeit, für Arbeitsamkeit hoch zu beachten wichtig. Der Mensch hat jetzt wohl durch Gehens einen ganz falschen äußern, darum unhaltbaren Toten, nicht lebenweckenden und lebennährenden, noch weniger einen Lebenskeim in sich tragenden und darum lastenden, erdrückenden, erniedrigenden, hemmenden und toten Begriff von Arbeit und Arbeitsamkeit, von Tätigkeit für äußere Erzeugnisse, von Werktätigkeit. Gott schafft und wirkt ununterbrochen stetig fort, jeder Gedanke Gottes ist ein Werk, eine Tat, ein Erzeugnis, und jeder Gedanke Gottes wirkt mit schaffender Kraft erzeugend und darstellend, Werk und Tat schaffend bis in Ewigkeit fort. Wer es nicht schon sieht, schaue Jesum in seinem Leben und Wirken, schaue das echte Leben und Wirken des Menschen, schaue, wenn er wahrhaft lebt, sein eigenes Leben und Wirken selbst an. Der Geist Gottes schwebte über und auf dem Ungeformten, Ungestalteten und bewegte es, und Steine und Gewächse, Tiere und Menschen bekamen Form, Gestalt, Dasein und Leben. Gott schuf den Menschen, ein Abbild seiner selbst, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Darum soll der Mensch schaffen und wirken gleich Gott, sein Geist, der Menschengeist, soll auf und über dem Ungeformten, Ungestalteten schweben und es bewegen, dass Gestalt und Form, das Wesen und Leben in sich Tragendes hervorgehe. Dies ist der hohe Sinn, die tiefe Bedeutung, der große Zweck der Arbeit und Arbeitsamkeit, des Wirkens und Schaffens, wie wir es ja ganz bei und bezeichnend nennen, durch Fleiß und Arbeitsamkeit, durch Wirken und Tun, welches der lichte Gedanke oder auch nur die leiseste Ahnung, ja nur das unmittelbare lebendige Gefühl begleitet, dass wir dadurch innerliches äußerlich darstellen, geistigem Körper, gedachtem Gestalt, unsichtbarem Sichtbarkeit, ewigem, im Geiste lebendem äußerliches, endliches und vergängliches Dasein geben, dadurch werden wir wahrhaft gottähnlich, und durch Gottähnlichkeit steigen wir immer mehr und mehr zur echten Gotterkenntnis, zur Einsicht in das Wesen Gottes empor, und so kommt Gott innerlich und äußerlich uns immer näher. Darum sagt Jesus auch in dieser Beziehung so ewig wahr, den Armen ist das Himmelreich, wenn sie es nur einsehen und erkennten, durch Fleiß, Arbeitsamkeit, Wirken und Schaffen übten. Auch den Kindern ist das Himmelreich, denn sie geben sich kindlich vertrauend, wenn nur nicht die Überklugheit und der Aberwitz der Erwachsenen sie störte, willig dem in ihnen wirkenden Gestaltungs- und Tätigkeitstriebe hin, erniedrigend, nur zu dulden, nicht zu verbreiten und fortzupflanzen, ist der Gedanke, der Wahn, als arbeite, wirke, schaffe der Mensch nur darum, seinen Körper, seine Hülle zu erhalten, sich Brot, Haus und Kleider zu erwerben, nein, der Mensch schafft ursprünglich und eigentlich nur darum, damit das in ihm liegende geistige, göttliche sich außer ihm gestalte, und er so sein eigenes, geistiges, göttliches Wesen und das Wesen Gottes erkenne, das ihm dadurch kommende Brot, Haus, Kleider ist Überschuss, ist unbedeutende Zugabe. Darum sagt Jesus, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, die nach Darstellung des Göttlichen in eurem Leben und durch euer Leben, so wird euch alles andere, was das endliche Leben sonst noch bedarf, dadurch von selbst zu fallen. Darum sagt Jesus, das ist meine Speise, dass ich den Willen Gottes tue, schaffe, wirke, was mir und wie es mir Gott aufgetragen hat. Darum werden die Lilien auf dem Felde von Gott gekleidet, die nach menschlicher Ansicht nicht arbeiten, prächtiger als Salomo in aller seiner Herrlichkeit. Denn die Lilie, treibt sie nicht Blätter und Blumen, verkündigt sie nicht in allem ihrem Erscheinen Gott und stellt Gott dar, das Wesen Gottes die Vögel unter dem Himmel, sie sehen wohl nach menschlicher Ansicht nicht, sie arbeiten nach menschlicher Meinung nicht, aber stellen sie nicht durch jede ihrer Äußerungen, wenn sie singen, wenn sie Nester bauen, durch alle ihre hundert und tausend verschiedenen Handlungen den Geist, das Leben dar, das Gott in sie legte, darum nährt und erhält sie Gott. So soll der Mensch von den Lilien auf dem Felde, so soll er von den Vögeln unter dem Himmel lernen, immer das von Gott in ihn gelegte Wesen äußerlich an Tat und Werk, Gestalt und Stoff auf die Weise, wie sie Ort und Zeit, Stellung und Beruf fordert, kundzutun, sei es nun in diesem Augenblick so klein und unscheinbar, oder so groß und wichtig, als es wolle, und dann soll er wegen seines Unterhaltes sicher sein, Gott wird ihm hundert Wege zeigen. Er wird beim Gebrauch seiner Geisteskraft in sich und außer sich jederzeit ganz gewiss ein Mittel, einen Weg finden, und mehr bedarf es ja gar nicht, wo er seine irdischen Bedürfnisse befriedigen kann, und schwende äußerlich alles, so bleibt ihm nicht nur unverkürzt, sondern steigert sich in ihm sogar noch die entwickelte Gotteskraft, durch Ertragung den Mangel schwindend zu machen. Weil nun aber alle geistigen Wirkungen als Erscheinungen im Endlichen eine Zeitfolge, ein Nach und Nach, eine Aufeinanderfolge bedingen, so ist schlechterdings notwendig und unerlässlich, dass, wenn der Mensch zu irgendeiner Zeit seines Lebens, sei sie nun so nahe oder ferne, so frühe oder spät sie wolle, verabsäumt hat, seine Kraft als eine Gotteskraft außer sich zu gestalten, und zu einem Werk zu erheben, oder mindestens für Werk und Tat zu entfalten, ihn zu einer Zeit Mangel treffen wird, dass ihn in die Masse Mangel treffen wird, als er verabsäumte, seine Kraft zu entwickeln, zum Werk zu erheben, wenigstens wird ihm zu irgendeiner Zeit nicht das werden, was ihm hätte werden können, wenn er seinem Berufe, dem Gebrauche seiner Kräfte als Gotteskraft immer treu nachgekommen wäre, denn es muss den irdischen und Weltgesetzen gemäß, unter denen wir leben, eine Zeit kommen, in der das Erzeugnis jener verabsäumten Tätigkeit hätte erscheinen sollen. War nun die Tätigkeit und Wirksamkeit verabsäumet, wie kann da Erzeugnis kommen? Bei diesem zu irgendeiner Zeit nun eintretenden Mangel bleibt dem Menschen nichts übrig, als die zweite Seite seiner Geisteskraft, die der Entsagung und Ertragung, wirksam sein zu lassen, und so den Mangel selbst schwindend zu machen, und auf das Eifrigste tätig zu sein, durch Wirksamkeit für die Zukunft jeden solchen Mangel zu vermeiden. Darum ist denn ein doppelter Grund, eine zweifache, unerlässliche Forderung, eine innere und eine äußere, und da die erstere die letztere in sich fasst, eine hochwichtige, ewige, dass der erschienene, dass der sprossende und wachsende Mensch früh zur Tätigkeit für äußeres Werk, für Erzeugnis entwickelt werde, und dies fordert auch die Natur des Menschen an und für sich. Die Sinnen- und Gliedertätigkeit des Säuglings ist der erste Keim, die erste Körpertätigkeit, die Knospe, der erste Bildungstrieb, Spiel, Bauen, Gestalten die ersten zarten Jugendblüten, und dies ist der Zeitpunkt, wo der Mensch befruchtet werden muss für künftige Arbeitsamkeit, Fleiß und Werktätigkeit. Kein Kind und später kein Knabe und Jüngling, wes Standes und wes Lage er sein mag, sollte sein, der sich nicht täglich wenigstens ein oder zwei Stunden einer ernsten Tätigkeit zur Hervorbringung bestimmter, äußerer Werke widmete. Die Kinder, der Mensch lernt und treibt jetzt des Ungestalteten und Gestaltlosen zu viel und vielerlei, und der Arbeit zu wenig, obgleich das Lernen durch und bei der Arbeit, durch und aus dem Leben das über alles Eindringlichere und Fasslichere, das sich in sich, und dem, der es besitzt, lebendig fortentwickelndere ist. Kinder und Eltern halten die Tätigkeit des eigentlichen Arbeitens so sehr zum Nachteil ihrer selbst und so unwichtig für ihre künftigen Lagen, dass Erziehungs- und Lehranstalten es sich zur festesten Aufgabe machen müssen, diese zu steuern. Die jetzige häusliche wie die Schulerziehung führt die Kinder zur Körperträgheit und Werkfaulheit, unsägliche Menschenkraft bleibt dabei unentwickelt, unsägliche Menschenkraft geht verloren. Höchst heilsam wäre in der letzteren gleich den bestehenden Unterrichtsstunden die Einführung echter Arbeitsstunden, und dahin muss es auch noch kommen. Denn der Mensch hat durch den bisherigen unbedeutenden und nur nach äußeren Rücksichten bestimmten Gebrauch seiner Menschenkraft, das innere und äußere Maß derselben und dafür, und so die Erkenntnis, die Würdigung und Wertschätzung und die treue Beachtung derselben selbst verloren. Wie frühe Bildung für Religion so hochwichtig, gleichso wichtig ist frühe Bildung für echte Werktätigkeit, Arbeitsamkeit. Frühe Arbeit, der inneren Bedeutung derselben angemessen geleitet, befestigt und erhöht die Religion. Religion ohne Werktätigkeit, ohne Arbeit läuft Gefahr, leere Träumerei, nichtige Schwärmerei, gehaltloses Phantom zu werden, sowie Arbeit, Werktätigkeit ohne Religion den Menschen zum Lasttier, zur Maschine macht. Arbeit und Religion sind ein gleichzeitiges, wie Gott, der Ewige von Ewigkeit schuf. Würde dies erkannt, würden die Menschen von der Wahrheit dieses durchdrungen sein, würden sie derselben gemäß im Leben handeln und wirken, bis zu welcher Stufe würde sich das Menschengeschlecht bald erheben, doch nicht nur in sich ruhend als Religion und Religiosität, nicht nur herauswirkend als Arbeit und Werktätigkeit, sondern auch auf sich zurückziehend und auf sich ruhend soll die Menschenkraft sich entwickeln, ausbilden, wirken, und im letzteren Fall als Enthaltsamkeit, Mäßigkeit, Sparsamkeit. Was ist hier für den sich nicht ganz entfremdeten Menschen mehr nötig als anzudeuten, wo die eigentlich ungeteilte innige Drei in echter ursprünglicher Einigung, wo Religion, Arbeitsamkeit und Mäßigkeit in Eintracht wirken, da ist der irdische Himmel, da ist Friede, Freude, Heil, Gnade und Segen, so der Mensch im Kinde als Ganzes betrachtet, so das Leben der Menschheit und des Menschen in der Kindheit als Einheit geschaut, so die ganze künftige Wirksamkeit des Menschen im Kinde als Keim gesehen, und so muss es sein, er, der Mensch, muss, um ihn und in ihm die Menschheit ganz zu entwickeln, schon in dem Kind in der Gesamtheit der irdischen Beziehungen ganz und in Einheit angeschaut werden, Da aber alle Einheit in der Erscheinung Einzelheiten fordert und alle Allseitigkeit in der Erscheinung eine Aufeinanderfolge, ein Nacheinander bedingt und notwendig macht, so entwickeln sich auch Welt und Leben dem Kind und in dem Kinde nur als Einzelheiten und in Aufeinanderfolge, so sollen auch die Kräfte, Anlagen und Richtungen, die Glieder und Sinnentätigkeiten des Menschen in der notwendigen Reihenfolge entwickelt werden, in der sie selbst an und in dem Kinde hervortreten. Dem erschienenen Menschen, dem Kinde, tritt die Außenwelt, wenn auch in sich immer schon aus denselben Gegenständen und in derselben Gegliedertheit bestehend, aus ihrem Nichts zuerst in neblichter gestaltloser Dunkelheit, in chaotischer Verworrenheit, selbst Kind und Außenwelt ineinander verschwimmend entgegen, und es stellen sich dann die Gegenstände demselben aus diesem Nichts, diesem Nebel, besonders durch das von Seiten der Eltern, der Mutter früh dazwischentretende, Kind und Außenwelt zuerst trennende, dann beide wieder einende, Wort, erst einzeln und selten, endlich mannigfaltig und öfter in ihrer in sich geschlossenen festen Geschiedenheit hervor, und so tritt der Mensch, das Kind zuletzt sich selbst als ein bestimmter geschiedener, von allen anderen ganz verschiedener Gegenstand entgegen. So wiederholt sich in dem Gemüte und Geiste, in der geistigen Entwicklungsgeschichte, in der Geschichte des Bewusstwerdens des Menschen, in jedem Kinde, in der Erfahrung jedes Kindes, von seinem Erscheinen auf der Erde an die Entwicklungs- und Schöpfungsgeschichte aller Dinge, wie solche uns die heiligen Bücher erzählen, bis dahin, wo der Mensch zuletzt selbst im Gottesgarten, in der offen vor dem Kinde liegenden schönen Natur erscheint, sich darin findet, so wie sich später in jedem Kinde dem Wesen nach dieselbe Tat wiederholt, mit welcher die sittliche, männliche Freiwerdung, die Vernünftigkeit beginnt, sowie damit die sittliche und menschliche Freiwerdung, die Vernünftigkeit des ganzen Menschengeschlechtes begann und notwendig, zur Freiheit geschaffen, beginnen musste. Dieses alles, die ganze Entwicklungsgeschichte des Menschengeschlechtes, bis auf diesen jetzigen Punkt, auf welchem sie steht, oder bis auf jeden bestimmten Punkt in sich zu erkennen, anzuschauen und einzusehen, bleibt jedem, besonders jedem auf seine Entwicklung achtsamen Gemüte und Menschen überlassen. Darum aber, dass er es könne, wird jeder Mensch aufgefordert, und soll jeder Mensch sein und das Fremd, das Anderleben früh und immer als ein stetiges, nach göttlichen Gesetzen sich entwickelndes Ganzes erkennen und beachten. Nur auf solche Weise versteht der Mensch die Geschichte der Menschheitsentwicklung, so wie sich selbst, die Geschichte und Erscheinungen, Tatsachen seiner eigenen Entwicklung, die Geschichte seines eigenen Herzens, Gemütes, Geistes, nur so versteht er andere, nur so verstehen Eltern, versteht der Vater, die Mutter ihr Kind, innerliches äußerlich, äußerliches innerlich zu machen, für beides die Einheit zu finden, dies ist die allgemeine äußere Form, in welcher sich die Bestimmung des Menschen ausspricht. Darum tritt auch jeder äußere Gegenstand dem Menschen mit der Anforderung entgegen, erkannt und in seinem Wesen, seiner Verknüpfung anerkannt zu werden. Dazu besitzt der Mensch die Sinne, die Werkzeuge, durch welche er jene Forderung erfüllt, welches auch erschöpfend und genügend das Wort Sinn, die selbsttätige Innerlichmachung bezeichnet. Jedes Ding und Wesen, alles aber wird nur erkannt, wenn es mit dem Entgegengesetzten seiner Art verknüpft, und mit demselben die Einigung, Übereinstimmung, Gleichung gefunden wird, und die Erkenntnis geschieht umso vollkommener, als die Verknüpfung mit dem Entgegengesetzten und die Auffindung des Einigenden geschieht. Die Gegenstände der Außenwelt treten dem Menschen vorwaltend in und mit einem mehr festen, oder mehr flüchtigen, oder mehr luftigen Zustande entgegen. Diesem ganz entsprechend, findet sich der Mensch mit Sinnen für das mehr Feste, für das mehr Flüchtige und für das mehr Luftige begabt. Jeder Gegenstand aber tritt wieder vorwaltend mehr in und mit Hunger, oder vorwaltend mehr in und mit Bewegung entgegen. Demgemäß ist jeder dieser Sinne wieder an zwei ganz verschiedene Organe verteilt, wovon das eine vorwaltend mehr zur Erkenntnis der Gegenstände in und mit Hunger, das andere Organ dagegen mehr zur Erkenntnis der Gegenstände in und mit Bewegung wirkt. So dass also der Sinn für das Luftige an die Organe des Hörens und Sehens, der Sinn für das Flüssige, an die Organe des Schmeckens und Riechens, der Sinn für das Feste an die Organe des Fühlens und Tastens verteilt ist. Dem Gesetze der Erkennung der Dinge durch das Entgegengesetzte gemäß entwickelt sich auch in dem Kinde zuerst der Gehörsinn, das Gehör, und erst von und durch dieses geleitet, bedingt, gereizt, später der Gesichtssinn, das Gesicht, Durch welche Entwicklung dieser beiden Sinne in dem Kinde den Eltern und den Umgebungen erst möglich gemacht wird, die Gegenstände mit dem entgegengesetzten derselben, dem Worte, und dann den Zeigen, auf das Innigste, gleichsam zu eins, zu einem mit, und ineinander bestehenden zu verknüpfen, und so das Kind zum Anschauen und später zur Erkenntnis derselben zu führen. Mit der fortschreitenden Sinnenentwicklung entwickelt sich an dem Kinde gleichzeitig und gleichmäßig der Gebrauch des Körpers, der Glieder, und zwar wieder in einer in der Natur derselben und in den Eigenschaften der Gegenstände der Körperwelt bedingten Folge. Die Gegenstände der Außenwelt sind selbst mehr nahe, rührend, und fordern daher durch sich zur Ruhe auf, oder sie sind mehr sich bewegend, sich entfernend, und fordern dadurch zum Aneignen, Ergreifen, Festhalten auf. Oder sie sind an feste, entfernte Stellen, Räume geknüpft und fordern dadurch den, welcher sie sich näher bringen will, und eigentlich schon durch ihr Entferntsein selbst, wie jene durch ihre Bewegung an sich auf, sich zu ihnen und sie zu sich zu bewegen. So entwickelt sich der Gebrauch der Glieder zum Sitzen und Liegen, zum Umfassen und Ergreifen, der Glieder zum Gehen und Springen. Stehen ist eine, und zwar die vollkommenste Gesamtheit alles Glieder- und Körpergebrauchs. Es ist das Finden des körperlichen Schwerpunktes. Das körperliche Stehen ist für diese Stufe ebenso bedeutend als das Lächeln, das leibliche, physische, sich selbst finden, für die frühere Stufe war, und das sittliche und religiöse Stehen für die letzte Stufe der Menschheitsentwicklung ist. Auf dieser Stufe der Entwicklung ist es dem erschienenen, werdenden Menschen nur noch um den Gebrauch seines Körpers, seiner Sinne, seiner Glieder rein um des Gebrauches und der Anwendung, Übung. Nicht aber um des Willen zu tun, was aus und durch diesen Körper, Sinnen und Gliedergebrauch hervorgeht, dieses ist ihm ganz gleichgültig, oder bezeichneter, davon ahnet es noch gar nichts, daher das auf dieser Stufe beginnende Spiel des Kindes mit seinen Gliedern, seinen Händchen, Fingern, seinen Lippen, seiner Zunge, seinen Füßchen, aber auch seinen Augen und Mienen. Diesem Mienen- und Gliederspiel in den Gesichts- und Körperbewegungen liegt nun zwar anfangs, wie eben gesagt, keine Darstellung des Innern am Äußern zum Grunde, und es tritt diese erst eigentlich auf der folgenden Entwicklungsstufe ein. Doch sind diese Spiele das erste zur Beachtung und Bewahrung als Kindesäußerungen gegebene, damit das Kind sich nicht Körper- und besonders Gesichtsbewegungen angewöhne ohne allen inneren Grund, so z.B. Augen- und Mundverdrehungen. Und sich so früh eine Spaltung, Trennung zwischen Gebärden und Gefühlen, zwischen Körper und Geist, zwischen Äußerem und Innerem einschleiche, die entweder zur Heuchelei oder dahin führt, dass der Körper Bewegungen, Manieren annimmt, die später sich gar nicht mehr der Willenskraft unterwerfen, sich nie mehr ablegen lassen und den Menschen durchs ganze Leben wie eine Maske begleiten. Kinder dürfen daher von früh an nie zu lang ohne Gegenstand zur Tätigkeit außer ihnen auf Betten und in Wiegen sich selbst überlassen bleiben, auch überdies zur Vermeidung körperlicher Verweichlichung, denn sie erzeugt und bedingt notwendig geistige Verweichlichung und Schwäche. Um dies Letztere zu vermeiden, soll das Lager der Kinder gleich von früh, von dem ersten Augenblick an, weniger weich sein, es bestehe darum aus Kissen von Heu, Seegras, feinem Stroh, Spreu oder höchstens Rosshaaren, aber nicht aus Federn. So sei auch die Bedeckung des Kindes während des Schlafes nur leicht, der Einwirkung der reinen Luft ausgesetzt. Zur Vermeidung des Ersteren, des vor dem Einschlafen und besonders nach dem Erwachen sich geistig und sittig auf dem Lager selbst Überlassenseins ist es sehr zweckmäßig, in der natürlichen Gesichtslinie des Kindes einen schwankenden Käfig mit einem muntern Vogel aufzuhängen. Dies fesselt die Sinnen- und Geistestätigkeit des Kindes und gibt ihm mehrseitige Nahrung. Mit der entwickelten Sinnen-, Körper- und Gliedertätigkeit, wo das Kind nun anfängt, innerliches selbsttätig äußerlich darzustellen, hört die Säuglingsstufe der Menschenentwicklung auf, und es beginnt die Stufe des Kindes. Bis zu dieser Stufe ist das Innere des Menschen noch eine ungegliederte, mannigfaltigkeitslose Einheit. Mit der eintretenden Sprache beginnt Äußerung und Darstellung des Innern des Menschen, beginnt Gliederung, nach Mittel und Zweck verknüpfte Mannigfaltigkeit im Innern des Menschen. Es gliedert, es bricht sich das Innere des Menschen und strebt, sich äußerlich kundzutun, zu verkündigen, er, der Mensch, strebt mit eigener selbsttätiger Kraft sein Inneres äußerlich am Festen und durch Festes außer sich darzustellen und zu gestalten, und diese selbsttätige, selbständige Entwicklung des Menschen, Diese selbsttätige Darstellung des Innern durch eigene Kraft am Festen liegt auch ganz in dem diese Stufe der menschlichen Fortbildung bezeichnenden Worte, Kind, K-I-N-D, ausgedrückt, mit der Stufe der Kindheit nun, mit dieser Stufe der am Äußerlichen und durch äußerliche Sichtbarmachung des Innern und des Suchens und Strebens nach Einigung beider, nach der beides verknüpfenden Einheit, beginnt die eigentliche Erziehung des Menschen durch zwar verminderte körperliche, aber erhöhte Geistespflege und Geisteshut. Aber der Mensch, die Erziehung des Menschen, ist auf dieser Stufe noch ganz der Mutter, dem Vater, der Familie, denen anheimgestellt, mit welchen er durch die Natur und von Natur ein ungestücktes, ungetrenntes Ganzes ausmacht. Denn das Darstellungsmittel, die Sprache, nur als Hörbares betrachtet, das Sprechen ist auf dieser Stufe noch ein von dem Menschen ganz ungetrenntes, ja er kennt und erkennt sie noch gar nicht als etwas Eigenes, sie ist eins mit ihm, wie sein Arm, sein Auge, seine Zunge, ohne dass er selbst noch etwas von ihr weiß. Zwar leist sich unter den verschiedenen Bildungs- und Entwicklungsstufen des Menschen, außer der notwendigen Ordnung ihrer Erscheinung, nach welcher das Frühere und Früheste immer das Wichtigere und Wichtigste ist, in Hinsicht auf ihre größere oder geringere Wichtigkeit keine Rangordnung festsetzen und bestimmen, jede ist an ihrer Stelle und zu ihrer Zeit gleich wichtig, doch ist diese Stufe, weil sie die Entwicklung des ersten Verknüpfenden und Einenden mit der Umgebung und der umgebenden Außenwelt, das erste zur Deutung und zum Verständnis derselben, zur Erfassung ihres Innern enthält, so hochwichtig, sie ist wichtig. Diese Stufe, denn es ist für den sich entfaltenden Menschen wichtig, ob ihm die Außenwelt als ein edles oder ein unedles, als ein niederes, totes, als eine Sache nur zum Nutzen, Verzehren, Vernichten, zum Genießen von anderen, oder als Selbstzweck, als ein hohes und lebendiges, als ein geistiges, beseeltes und göttliches erscheine, ob als ein klares oder trübes, als ein veredelndes, erhebendes, oder als ein erniedrigendes, drückendes, ob er sie, die Sache, in ihren wahren oder in schiefen, verdrehten Verhältnissen sehe und erkenne. Darum soll das Kind auf dieser Stufe, wie alles recht und richtig anschauen, so auch recht und richtig, bestimmt und rein bezeichnen, sowohl die Sachen und Gegenstände selbst, als auch ihrem Wesen und ihren Eigenschaften nach. Es soll richtig bezeichnen die Verhältnisse der Gegenstände sowohl zum Raume und zur Zeit, als auch unter und zu sich, jedes mit seinem richtigen Namen, Worte, und jedes Wort in sich klar und rein nach seinen Bestandteilen, Ton, Laut und Schluss, da diese Entwicklungsstufe des Menschen aber fordert, dass er als Kind alles klar, richtig und rein bezeichne, darum ist es so wesentlich nötig, dass auch ihm alles Umgebende richtig, klar und rein vorgeführt werde, dass er alles richtig, klar und rein anschaue und erkenne, beides ist unzertrennlich und bedingt sich gegenseitig, doch fällt auf dieser Stufe noch, wie die Sprache noch eins ist mit dem sprechenden Menschen, auch die Sprache und Sprachbezeichnung dem sprechenden Kinde, mit dem zu bezeichnenden Gegenstand in eins zusammen, dh es kann Wort und Sache, so wie Körper und Geist Leib und Seele noch nicht trennen, sie sind ihm noch eines und eben dasselbe. Dies zeigt besonders das Spiel und Spielen der Kinder in dieser Zeit und Epoche, gern, und wenn es kann, viel spricht das Kind beim Spiel, Spiel und Sprechen ist das Element, in welchem das Kind jetzt lebt, darum erteilt auch das Kind auf dieser Stufe der Menschenentwicklung jedem Dinge Lebens-, Empfindungs-, Sprachfähigkeit mit, und von jedem Dinge glaubt das Kind, dass es höre. Eben weil das Kind beginnt sein Inneres äußerlich darzustellen, so setzt es gleiche Tätigkeit auch in alles übrige ihn Umgebende, sei es ein Stein oder ein Hölzchen, sei es ein Gewächs, eine Blume oder ein Tier, und so entwickelt sich dem Kind auf dieser Stufe wie sein Leben an sich und in sich, wie sein Leben mit den Eltern und der Familie, wie das Leben mit einem ihm und diesen gemeinsamen, höheren, unsichtbaren, so ganz besonders auch sein Leben in und mit der Natur, als einem, gleiches Leben mit ihm, wie es dies in sich fühlt, in sich tragenden, und als ein Hauptbeziehungspunkt des gesamten Kindeslebens muss besonders das Leben in und mit der Natur und den klaren, stillen Gegenständen der Natur von den Eltern und Familiengliedern in dieser Zeit gepflegt werden, und dies geschieht ganz besonders durch das Spiel, durch die Pflege des Kindesspieles, welches anfänglich nur Naturleben ist. Spielen, Spiel ist die höchste Stufe der Kindesentwicklung, der Menschenentwicklung dieser Zeit, denn es ist freitätige Darstellung des Innern, die Darstellung des Innern aus Notwendigkeit und Bedürfnis des Innern selbst, was auch das Wort Spiel selbst sagt. Spiel ist das reinste geistigste Erzeugnis des Menschen auf dieser Stufe, und ist zugleich das Vorbild und Nachbild des gesamten Menschenlebens, des innern geheimen Naturlebens im Menschen und in allen Dingen. Es gebiert darum Freude, Freiheit, Zufriedenheit, Ruhe in sich und außer sich, Frieden mit der Welt. Die Quellen alles Guten ruhen in ihm, gehen von ihm hervor. Ein Kind, welches tüchtig, selbsttätig, still, ausdauernd bis zur körperlichen Ermüdung spielt, wird gewiss auch ein tüchtiger, stiller, ausdauernder, fremd- und Eigenwohl mit Aufopferung befördernder Mensch. Ist nicht die schönste Erscheinung des Kinderlebens dieser Zeit das spielende Kind, das in seinem Spiel ganz aufgehende Kind, das in seinem völligen Aufgegangensein im Spiele eingeschlafene Kind? Das Spiel dieser Zeit ist, wie schon oben angedeutet, nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung. Pflege, nähre es, Mutter, schütze, behüte es, Vater dem ruhigen, durchdringenden Blicke des echten Menschenkenners liegt in dem freitätig gewählten Spiele des Kindes dieses Zeitraums das künftige innere Leben desselben offenbar vor Augen. Die Spiele dieses Alters sind die Herzblätter des ganzen künftigen Lebens, denn der ganze Mensch entwickelt sich und zeigt sich in denselben in seinen feinsten Anlagen, in seinem inneren Sinn. Das ganze künftige Leben des Menschen bis dahin, wo er seinen letzten Fuß wieder aus demselben setzt, hat in diesem Lebenszeitraum seine Quelle. Und ob dieses künftige Leben klar oder getrübt, sanft oder brausend, wallend oder wogend, werktätig oder werkfaul, tatenreich oder tatenarm, dumpf hinbrütend oder klar schaffend, dumpf anstaunend oder klar anschauend, bildend oder zerstörend, Eintracht oder Zwietracht, Krieg oder Frieden bringend sei, sein künftiges Verhältnis zu Vater und Mutter, Familie und Geschwistern, zu der bürgerlichen Gesellschaft und den Menschen, zu Natur und Gott hängt den eigentümlichen und natürlichen Anlagen des Kindes gemäß besonders von der Lebensweise desselben in diesem Alter ab, denn des Kindes Leben in sich, in und mit den Seinen, in und mit der Natur und Gott ruht jedoch ganz in einer Einheit. So weiß kaum das Kind in diesem Alter, ob ihm die Blumen lieber sind, oder seine eigene Freude über dieselben, oder die Freude, die es seiner Mutter, seinen Eltern macht, wenn es sie ihnen bringt, zeigt, oder die dunkle Ahnung des Liebengebers. Wer mag diese Freuden, an welchen dieses Alter so reich ist, zergliedern ist? Wird das Kind in diesem Alter verletzt, werden in demselben die Herzblätter seines künftigen Lebensbaumes verletzt, dann, nur mit der größten Mühe und höchsten Anstrengung wird das Kind zum Mannesleben erstärken, schwer, höchst schwer nur sich auf dem Entwicklungs- und Ausbildungswege dahin vor Verkrüppelung, mindestens vor Einseitigkeit sichern. Ganz vorzüglich wichtig sind in diesen Jahren der Kindheit und des Kindesalters die Nahrungsmittel und Speisen desselben, nicht nur für das jetzige Alter und Leben des Kindes, denn das Kind kann durch seine Nahrungsmittel, durch seine Speisen lebensfaul und lebensstetig, lebensmatt und lebensfrisch, lebensträge und lebensflink, lebensschwach und lebenskräftig werden, sondern für das ganze künftige Leben, denn Eindrücke, Neigungen, Begierden, Sinnen, ja eigentliche Lebensrichtungen, Richtungen der Lebenstätigkeiten, die das Kind auf diese Weise, die das Kind durch seine Nährungsart empfangen hat, lassen sich schwierig, selbst von dem künftig selbstständigen Menschen ablegen. Sie sind eins mit seinem ganzen Leiblichen, und so auch verwachsen mit seinem geistigen, wenigstens mit seinem Empfindungs- und Gefühlsleben. Darum sei die erste Kost des Kindes nach der Muttermilch einfach und mäßig, nicht künstlicher und nicht verfeinierter, als eben kaum nötig, besonders nicht reizend und aufregend durch vorherrschende Gewürzigkeit, nicht fett, um die Tätigkeit der inneren Organe nicht zu hemmen. Als allgemeine Wahrheit, aus der jede einzelne Vorschrift hervorgeht, sollen Eltern und Kinderpfleger sich immer sagen, dass der Mensch in der Zukunft umso glücklicher und kräftiger, eigentlich wahrhaft schöpferischer nach jeder Seite hin sein und werden wird, als einfach und mäßig, der unverwöhnten Menschennatur angemessener die Lebensmittel und Körperbedürfnisse waren, unter, in und mit welchen der Mensch als Kind heraufwuchs. Wer sieht nicht oft in den durch Gewürzigkeit oder Unmäßigkeit überreizten Kindergelüste von sehr niederer Art, von welchen es gar nicht mehr losgemacht werden kann, Gelüste, die, wenn sie auch zurückgetreten scheinen, doch nur schlummern, zur Zeit der Gelegenheit mit noch größerer Gewalt zurückkehren und dem Menschen alle seine Würde zu nehmen, ihn seiner Pflicht zu entreißen drohen, möchten doch Eltern bedenken, nicht allein wie viel künftiges, einzeln persönliches, sondern sogar, wie viel häusliches und Familienglück, ja Bürger wohl dadurch verbreitet werde, wie ganz anders würden sie dann doch wohl handeln. Aber hier ist es die törichte Mutter, dort der kindische Vater, und Gift über Gift sehen wir den Kindern in allen Formen und Arten reichen, grobes und feines, dort durch die erdrückende Maße, die immer nur gibt, nie den Körper und Kinde verarbeiten lässt, ja selbst nur, um die Langeweile zu vertreiben, welche das unbeschäftigte Kind plagt, hierdurch überfeinerten Stoff, der das leibliche, physische Leben ohne geistige und echte Lebensbedingung aufregt und dadurch verzehrend und schwächend auf den Körper wirkt. Dort wird Körperfaulheit und Körperträgheit als Ruhe betrachtet, die dem Kinde wohl zu vergönnen sei. Hier wird die vom geistigen, echten Lebenseinflusse unabhängige Körperbeweglichkeit des Kindes, als Folge des Überreizes wirklicher Giftzuckungen, für echte Lebenssteigerung, für wahre Lebensentwicklung geachtet. Einfacher, bei weitem einfacher ist das Wohl und Glück und Heil des Menschengeschlechtes befördert und begründet als wir glauben, wir haben alle die Mittel leicht und nahe, aber wir sehen sie nicht, wir sehen sie wohl, aber wir beachten sie nicht. Sie sind uns in ihrer Einfachheit, Natürlichkeit, leichten Anwendbarkeit und Nähe zu gering. Wir verachten sie, wir suchen von fernher Hilfe, da uns nur durch uns selbst, da wir uns nur allein helfen können. Darum reicht auch später unser halbes, ja unser ganzes bedeutendes Vermögen nicht hin, unseren Kindern das zu verschaffen, was wir bei größerer Einsicht und bei klarerem Blick als ihr Bestes erkennen müssen, was ihnen nun doch gar nicht oder wenigstens nicht in Reinheit und Fülle kommt, und was ihnen gleichsam von selbst gekommen wäre, nicht wenn wir in der Kindheit unserer Kinder auch nur eine Kleinigkeit mehr auf sie gewandt, nein nein was ihnen gerade dann gekommen wäre, wenn wir bedeutendes weniger für ihre Körperpflege ausgegeben hätten. Könnte doch nur jedem jungen, neuen Ehepaare eine von den traurigen Erfahrungen und Erscheinungen mitgeteilt, in ihrem kleinen einfachen und unbedeutend erscheinenden Grunde und in ihren unberechenbaren, alles Gute der späten Erziehung rein zu vernichten strebenden Folgen in ihrer Lebendigkeit mitgeteilt werden, welche der Erzieher Hunderte zu machen genötigt ist, und deren Kenntnis ihm wenig dazu beitragen kann, diese Erscheinungen bei denen im künftigen Leben unschädlich zu machen, an welchen er sie bemerkte, denn wer kennt nicht die Allgewalt der Jugendeindrücke, und einfach ist es, hier das Fehlerhafte zu vermeiden, einfach ist es, das Rechte hier zu finden, die Speise sei immer nur Nahrungsmittel, nie etwas mehr, nie weniger, nie sei die Speise Zweck an sich, sondern nur einzig Zweck zur Förderung der Körper- und Geistestätigkeit, noch weniger, bei weitem weniger noch werden die Eigenschaften der Speisen, Geschmack und Feinheit derselben, je Zweck an sich, sondern nur Mittel, bedingt durch den Zweck, ein tüchtiges, reines, gesundes Nahrungsmittel zu sein, sonst wirken in beiden Fällen die Speisen gesundheitszerstörend. Die Nahrung des Kindes sei darum die einfachste, welche das Verhältnis, in dem das Kind lebt, nur reichen und geben kann, und sie werde ihm in eine Masse gereicht, welche mit seiner Körper- und Geistestätigkeit in gleichem Verhältnisse steht.